Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast. Heute mit Fabian Elsässer und
Valerian Dilger, Musikbusiness-Student an der Popakademie Baden-Württemberg.
Und heute geht's um Spotify, beziehungsweise um die Playlists auf Spotify. Denn in Zeiten, wo es eigentlich für Künstler kaum noch bedeutsam ist, wie viel Tonträger sind physischer Art sie verkaufen, Stichwort CDs, da werden die Streamingdienste immer wichtiger. Man zählt zum Beispiel bei den großen Branchenverbänden weltweit dann eben nicht mehr die verkauften CDs, sondern sogenannte Album Equivalent Units. Also in den USA wäre das zum Beispiel 1500 Streams eines Songs, das wäre dann eine verkaufte CD. Zeigt, wie wichtig diese Dienste sind. Ja, und wie findet man Musik auf Spotify zum Beispiel, die man noch nicht kennt? Ja, dafür gibt es Playlisten. Und Valerian Dilger hat zusammen mit anderen Studierenden der Popakademie sich diese Playlisten angeguckt, beziehungsweise 6 Künstler angeschaut, wie die dann auf diesen Playlisten so vertreten waren. Ja, und welche Rolle spielen sie denn, diese Playlisten, für den Erfolg?
Also pauschal lässt sich auf jeden Fall sagen, dass Playlisten inzwischen eine absolut enorme Rolle eingenommen haben. Genreabhängig sogar mitunter die entscheidende Rolle. Und besonders Spotify hat hier ein recht ausgeklügeltes System geschaffen aus verschiedenen Playlist-Typen, die sich teils ergänzen und Songs so auch einen viel längeren Lebenszyklus schenken können. Und massiv dabei helfen können, auch in den Album-Equivalent-Units zu wachsen und somit auch in Hinsicht auf eine Chartplatzierung einiges bewirken können natürlich.
6 Künstler haben sie untersucht, wenn ich richtig gezählt habe. Ganz unterschiedliche, unter anderem das australische Elektro-Duo Shaus, die britische Rockband Wet Leg oder auch den philippinischen Popsänger Eddie. Was waren denn die Hauptkriterien für die Auswahl dieser, wie es in ihrer Studie heißt, Breakthrough-Artists?
Ja, also die Hauptkriterien waren, dass die KünstlerInnen innerhalb des letzten Jahres released hatten, mit einer Ausnahme, nämlich Shaus, weil die einfach ein sehr besonderer Fall waren, da sie bis Anfang letzten Jahres so gut wie gar nicht gestreamt wurden und dann der Song aufgrund der Pandemie ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Aber ansonsten eben, dass sie innerhalb der letzten 12 Monate zum Zeitpunkt der Forschung released hatten, zumindest ihre ersten Songs released hatten und dann auch bereits in diesem Zeitraum ihre ersten Erfolge feiern konnten und man auch so ein Stück weit schon von einem Durchbruch und einem schnellen Durchbruch sprechen kann. Und dann sollten diese KünstlerInnen auch noch in Playlists besonders stark auftauchen und eben nicht reine TikTok-KünstlerInnen sein, obwohl man dem natürlich in der heutigen Zeit kaum aus dem Weg gehen.
Ja, gutes Stichwort. Dieses Videoportal TikTok, auf dem ja vor allem lustige kleine Bildschnipsel zu sehen sind, hat ja einen großen Einfluss auf den Erfolg von Musik. Also es sind ja sogar völlig vergessene 80er-Jahre-Künstler da wieder bekannt geworden, ne, die TikTok selber überhaupt nicht kannten, weil irgendjemand sein Video da mit unterlegt hat. Wie wichtig ist TikTok für Streaming-Zahlen?
Ja, wie gesagt, ein erfolgreicher Sound zu einem Song auf TikTok kann natürlich so eine Art Welle lostreten, die dann auch auf die Streaming-Plattformen überschwappt. Und man hat es bei Dreams von Fleetwood Mac gesehen, dass sich das dann sogar bis hin zu Platz 1 in den Charts entwickeln kann. Was aber auch an der Stelle gesagt werden müsste, ist, dass reine Streaming-Hits sehr oft mit einem TikTok-Hype verbunden sind. Und ich persönlich mir auch gut vorstellen kann, dass das in Zukunft auch so weiter zunehmen wird. Dazu haben wir auch in einer weiteren Forschung eine moderate Korrelation gefunden zwischen den TikTok-Charts, also den Sounds, die auf TikTok besonders beliebt sind, und den Spotify-Charts, also den Songs, die auf Spotify besonders oft gestreamt werden. Aber trotzdem ist der Schlüssel zu wirklich langfristigem Erfolg, zumindest langfristigem Streaming-Erfolg, sind dann doch noch Playlists, da sie eben einen deutlich nachhaltigeren Wert geben können, da Playlists täglich gehört werden, während TikTok-Songs eben eine Verweildauer von oft wenigen Wochen nur haben. Und deswegen ist es immer noch ein absoluter Schlüssel, dass Songs in viel gehörte Playlists kommen und dort auch lang verweilen.
Und da haben jetzt TikTok-Songs nicht zwingend einen TikTok-Bonus. Also sie haben ja auch so reine TikTok-Künstler oder erstmal TikTok-Künstler untersucht wie Pink Panthers oder den US-Amerikaner Warren Zader, der ja Country-Cover und sowas aufgenommen hat, ne?
Sie haben insofern einen Einfluss, dass zum Beispiel Spotify sein Playlist-Ökosystem ein wenig weit adaptiert hat sogar schon und neue Playlists geschaffen hat, die eben die Popularität dieser TikTok-Songs, die ja auch wirklich einen sehr eigenen Sound oftmals haben, und eben diese Popularität abbilden. Also ein Beispiel wäre die Big on the Internet Playlist von Spotify, in der sie derzeit populäre TikTok-Songs präsentieren und die inzwischen immens einflussreich ist. Und natürlich hat auch Spotify die Viral Charts, die ebenfalls von TikTok-Songs dominiert werden. Also da ist auf jeden Fall ein ganz starker Crossover auch zwischen den beiden Plattformen.
Wie kommt man denn nun überhaupt in so eine Playlist? Eben weil man schon woanders erfolgreich war oder durch Zufall oder am Ende gar durch Zutun der Plattenfirma oder von einem selbst?
Also alles natürlich, aber es kommt auch darauf an, was jetzt für eine Art von Playlist gemeint ist. Also bei Editorial Playlists zum Beispiel, also der Königsklasse der Playlists, das sind die Playlists, die von Spotify kuratiert werden oder von den Streaming-Plattformen kuratiert werden. Dort ist es auf jeden Fall eine Mischung aus einer Kalkulation, einem gut geschriebenen Song und eben Aspekten wie der Zugkraft des Labels oder der allgemeinen Bekanntheit der KünstlerInnen. Und auch da gibt es auf jeden Fall Aspekte, mit denen sich die Chancen deutlich vergrößern lassen. Also indem man zum Beispiel beim Songwriting einen Song schon nach Aspekten schreibt, die in der Playlist besonders oft vorkommen. Also wenn in der Playlist besonders viele Songs mit einer Länge von unter 2 Minuten, was inzwischen auch keine Seltenheit mehr ist, vorkommen, dann könnte man seinen eigenen Song ebenfalls zu kurz schreiben und in einem ähnlichen Tempo und Sound oder den sogenannten Sonics halten, dass der Song sozusagen nicht eine Kopie, aber eine Weiterführung des Sounds der Playlist ist, wenn man jetzt in eine ganz bestimmte Playlist wollte.
Und die User-Playlisten, also die von Nutzern zusammengestellt werden oder auch die, die der Algorithmus zusammenwürfelt, sind die auch so wirkmächtig wie die Editorial-Playlists?
Also absolut. Also User-Playlists sind von daher eine interessante Angelegenheit, da auch dort es wirklich sehr Reichweitenstärke gibt und die natürlich auch viel direkter und einfacher zu erreichen sind. Also von auch unabhängigen KünstlerInnen ohne Label anschreibbar sind. Oftmals sind die Kontaktdaten in der Playlist-Beschreibung verfügbar. Das bietet natürlich eine große Chance für unabhängige KünstlerInnen. Und die algorithmischen Playlists sind ebenfalls für Newcomer eine Art Gamechanger teilweise und auch für die ältere KünstlerInnen, da der Sound eines Songs völlig egal ist, solange er dem entspricht, was Leute sonst gerne hören. Also die algorithmischen Playlists stellen ja quasi nach dem individuellen Musikgeschmack der Hörer oder jeder einzelnen HörerInnen eine Playlist zusammen, von denen eben der Spotify-Algorithmus glaubt, dass sie dem Hörer oder der HörerInnen gefallen könnten. Und für manche dieser Playlists muss dann ein gewisser Trigger erreicht werden, also ein Song muss so eine Art Mindestpopularität erreichen. Und gerade wenn man eben sehr niedrige Streamingzahlen hat, aber diesen Trigger gerade so erreicht hat und der Song dann in die algorithmischen Playlisten kommt, dann kann das oftmals einen wirklich bemerkenswerten Boost bedeuten für den eigenen Song. Für die, sagen wir mal, Chart-Hits spielen algorithmische Playlists dann aber eher eine untergeordnete Rolle, weil sie unweigerlich hinzukommen, da der Song ohnehin schon so populär ist und der Trigger auf jeden Fall erreicht wird.
Also man kann sagen, Spotify-Playlisten sind sogar geeignet, das Musikgeschäft ein bisschen zu basisdemokratisieren und eben gar nicht mal unbedingt die Neuen und die Kleinen auszusortieren.
Genau, es ist halt dann eine gewisse Schwelle, die irgendwann erreicht werden muss, um sozusagen in ein ganz neues Level überzutreten, nämlich in das Level, wo man konstant in die großen Editorial-Playlists kommt. Und das ist, glaube ich, für viele KünstlerInnen, die so kurz vor dem Durchbruch stehen, ist das so mit die Hauptchallenge.
Das war der Corso-Podcast. Heute mit Valerian Dilger von der Popakademie Mannheim. Zusammen mit anderen Kommilitonen und Kommilitonen hat er die Bedeutung von Playlists auf Spotify für den Erfolg eines Songs untersucht. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich bin Fabian Elsesser. Unseren Corso-Podcast könnt ihr überall da kriegen, wo es Podcasts gibt. Schönen Tag noch. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.